Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die NBA pausiert natürlich auch nicht im Januar. Wir haben keine Winterpause in der stärksten Basketballliga der Welt und darum sind wir wieder zurück nach dem Jahreswechsel hier bei Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern und habe aber nicht die vertrauten Stimmen an meiner Seite, sondern eine neue Stimme. Torben Sieber ist bei mir. Hallo Torben und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, guten Abend. Ich glaube, einmal war ich schon dabei, letztes Jahr zur Trade Deadline, aber das ist ja auch schon ewig her.
Ist lange her. Diese Saison auf jeden Fall das erste Mal dabei. Wir wollen uns einem Team widmen, das in vielerlei Hinsicht oft nur Mittelmaß ist und trotzdem sehr, sehr erfolgreich Basketball spielt, aktuell die Miami Heat. Und angesichts dessen, dass Triple-Double jetzt etwas länger pausiert hatte über Weihnachten und Neujahr, wollen wir einfach mal so einen Blick auf die Liga werfen. Außerdem steht ja dann in wenigen Stunden das Spiel in London an und auch darüber möchten wir uns so ein bisschen austauschen. Lass uns mit Miami beginnen. Das ist ja durchaus faszinierend. Ich hatte es gerade schon angesprochen, in vielerlei Hinsicht sind sie Mittelmaß oder nicht mal das. Haben jetzt nichtsdestotrotz von den letzten 10 Spielen 8 Stück gewonnen, 6 Stück mittlerweile wieder in Folge stehen auf Platz 4, eine Bilanz von 24-17. Und das, obwohl sie ein Team ohne den ganz großen Star sind, obwohl sie ein Team sind, das gerade zu Saisonbeginn, aber im Prinzip auch jetzt die komplette Saison immer wieder viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ja, sie sind irgendwie auf Platz 4 gerutscht mit einer Art Basketball, die, ja, ich möchte es mal ungewöhnlich ist nennen.
Ja, es war ja letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte schon so ein bisschen die Feel-Good-Story, dass Miami da ohne irgendwie einen Star zu haben, also Hassan Whiteside ist dann noch am ehesten, glaube ich, der Name zusammen mit Goran Dragic, der da irgendwie herausragt, zumindest was den Namen angeht, die aber ohne, ja, wie es früher war, Dwayne Wade oder von der Big Three-Ära ganz zu schweigen, jetzt da trotzdem wieder an den Top 4 anklopft im Osten. Wie du schon sagtest, also zumindest was den Kader angeht, ist das eigentlich, glaube ich, nichts, was vor der Saison so zu erwarten war.
Ja, du hast es angesprochen, die zweite Hälfte der letzten Saison ja wirklich herausragend. Und am Ende sind sie ja dann nur am Tiebreaker an den Playoffs gescheitert, nachdem die erste Saisonhälfte letztes Jahr komplett in die Binsen ging. Dann war es zu Saisonbeginn ja ein bisschen so, dass sie Probleme hatten, wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Sie haben den Saisonstart so ein bisschen verpennt, konnten nicht an diese Leistungen anknüpfen. Aber jetzt wurde da eben der Schalter umgelegt. Sie bringen ja was mit, was wirklich unglaublich ist. Von 24 Clutch-Games haben sie 17 gewonnen, nur 7 verloren. Ich glaube, lediglich die Boston Celtics haben noch mehr enge Spiele gewonnen und lediglich die Golden State Warriors und die San Antonio Spurs sind prozentual gesehen besser. Das sind natürlich alles Teams, wo man weiß, okay, da gibt man am Ende dem Superstar den Ball. Das fällt jetzt hier raus. Auf der anderen Seite bringen die Miami Heat eben was mit, was ja vielleicht einfach als mannschaftliche Ausgeglichenheit oder Geschlossenheit formuliert werden kann. Sie haben mit Goran Dragic ihren besten Schützen und der legt gerade mal 17 Punkte auf, aber dann gibt es eben 7 weitere Spieler, die im Schnitt 10 Punkte auflegen. Ist das letzten Endes der große, große Trumpf, den die Miami Heat in solchen engen Momenten dann haben?
Ja, sicherlich, glaube ich, einer der Trümpfe, dass sie zumindest, was jetzt in der Regular Season angeht, wo ja auch das Scouting der Gegner nicht ganz so ausgeprägt ist wie in den Playoffs, wo wirklich auf jede Facette der Offense Wert gelegt wird vor dem Spiel, dass sie da eben so ein bisschen unberechenbar sind in der Hinsicht, dass sie eben nicht diesen einen Star haben, der auf jeden Fall den Ball bekommt, wenn das Spiel irgendwie knapp ist. Und ich habe mir gerade mal den Spielplan aufgerufen, also was du gerade schon sagtest. Allein jetzt die Spiele im Januar haben sie mit 7 Punkten gewonnen, mit 4, zweimal mit einem und einmal mit 8 Punkten. Also das ist beeindruckend, was sie da für eine Ruhe, wenn man so nennen möchte, zeigen in der Schlussphase von solchen engen Spielen.
Ja, und tatsächlich ja auch nicht gegen irgendwie die absolute Laufkundschaft, gegen die Toronto Raptors jetzt mit einem Punkt ja auch erst gewonnen, gegen die Indiana Pacers, gegen die Pistons haben sie zuletzt auch gewonnen. Also durchaus auch Teams, mit denen sie auf Augenhöhe sind oder mit denen sie in einem Wettkampf um die Playoff-Position stehen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass sie mit Eric Spoelstra einen Coach an der Seitenlinie haben, der es eben versteht, dann Spielzüge in solchen knappen Momenten aufzuzeichnen, wo dann natürlich dieses Scouting der gegnerischen Mannschaft sicherlich auch ein Faktor ist, aber der es ein Stück weit eben auch versteht, da Situationen zu kreieren, die für den Gegner nicht zu lesen sind, oder?
Ja, absolut. Also er gilt ja seit Jahren eigentlich als einer der besten Coaches der Liga. Und er zeigt das eben auch in diesem Jahr wieder, dass er auch für viele Leute oder für viele Spieler eine Rolle findet, die sie genau ausfüllen mit ihren Stärken und Schwächen. Also ich hatte es vorhin beim Durchscrollen durch Twitter nur gesehen, dass, glaube ich, Wayne Ellington war, der ja die letzten Jahre mal hier am Rande des Kaders stand, mal da am Rande des Kaders stand. Der hat jetzt seine Rolle, der darf jetzt Dreier schießen, sobald er auf dem Feld steht. Das kann er gut, da kriegt er gute Würfe. Und das ist vielleicht so die Geschichte hinter den Heat, dass sie eben viele dieser Leute haben, die sonst in anderen Teams nicht die Rolle haben, die sie jetzt in Miami haben, aber da eben durch das Umfeld, durch den Coach, durch die Assistant Coaches im Training so eingesetzt und auch bereit gemacht werden, dass sie genau das aufs Feld bringen oder genau das zeigen müssen, was sie auch können.
Ja, am Ende eben so ein bisschen eine Truppe, ein zusammengewürfelter Haufen, der nirgendwo glücklich wurde und sich jetzt da aber so ein Stück weit gefunden hat. Gibt es ja diverse Beispiele. Du hast jetzt Wayne Ellington angesprochen, der ja neulich den Franchise-Rekord für die meisten genommenen Dreier dann gebrochen hat, 16 Stück in einem Spiel da losgeschossen hat. Dazu dann auch James Johnson, der ja unfassbar abgenommen hat, jetzt im Sommer auch, da jetzt auf einmal eine ganz, ganz neue Dynamik auch ausstrahlen kann. Wir haben über Goran Dragic geredet, der ja einen fantastischen Sommer in Europa dann erlebt hat. Dann kommt aber eben auch hinzu, dass Dion Waiters, Hassan Whiteside beispielsweise beide ganz, ganz viele Spiele verpasst haben. Und über Hassan Whiteside möchte ich noch kurz mit dir sprechen. Der ist so ein bisschen der große Verlierer dieser ganzen Geschichte, wurde jetzt in diesen letzten Spielen, du hast ja angesprochen, die alle dann unfassbar eng ausging, eigentlich immer in der Schlussphase auf die Bank gesetzt. Kelly Olynyk war dann derjenige, der Center spielte, eben, und dann James Johnson an seiner Seite, der zweite Big Man. Hassan Whiteside nimmt das alles noch so ein bisschen hin, sagt natürlich, möchte ich spielen, aber ich will jetzt auch nicht derjenige sein, der hier der Spielverderber ist. Aber kannst du dir vorstellen, dass da was passieren wird? Denn eigentlich soll er ja der Franchise-Player sein, verdient einen Haufen Kohle und passt jetzt auf einmal nicht mehr so richtig ins System.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob er nicht ins System passt oder, also er war ja auch wieder verletzt in diesem Jahr, wie du gerade schon sagtest. Und ich meine, er hat jetzt 8 oder 9 Spiele, sind sie, glaube ich, seit der Rückkehr in Anführungsstrichen von der Verletzung gemacht, auch wenn er nicht so lange raus war. Ich denke, dass das schon noch der Prozess ist, sich da wieder reinzufinden, wieder in die Spielform zu kommen, weil eben du keine Zeit hast zu trainieren. Groß drumherum muss man das über die Spiele machen. Das muss auch er dann in dem Fall eben. Aber ja, es ist schon ein bisschen auffällig, wie du gerade sagtest, dass da dann doch so Leute wie Kelly Olynyk plötzlich auf Center spielen. Aber es ist eben auch ein Zeichen für die moderne NBA, wo eben diese klassischen Center wie Whiteside, die eben vor allem innen spielen und verteidigen, ja durchaus selten geworden sind und je nach Matchup auch ein bisschen überfordert sind, wenn sie plötzlich dann irgendwie raus in die Dreierlinie müssen und da den gegnerischen Big Man um Screens jagen und ähnliches.
Ja, Hassan Whiteside sicherlich ein Stein im Brett, den er allen anderen Heat-Spielern voraus hat, nämlich Offensiv-Rebounds. Da schwächelt die restliche Mannschaft doch ganz schön. Da ist er so ein bisschen der Fels in der Brandung. Ja, wir dürfen gespannt sein. Die Miami Heat auf jeden Fall ja aktuell so ein bisschen der heiße Scheiß der NBA, haben die längste Siegesserie gemeinsam mit den Boston Celtics und sind ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, auch für die großen Mannschaften. Auch Boston musste das ja schon erfahren. Wenn sie diese Form halten können, sind sie auf jeden Fall in der Lage, den Heimvorteil möglicherweise dann in der Eastern Conference für die Playoffs zu holen. Und wer dann da in Runde 1 und vielleicht auch in Runde 2 kommt, ist womöglich dann gar nicht so glücklich, dass er nach Miami muss. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Torben, heute Nacht oder heute Abend vielmehr steht dann erstmal ein anderes Spiel im Fokus und das beinhaltet nicht die Miami Heat, sondern eben die Boston Celtics und eine Mannschaft, die jetzt zuletzt auch wieder zu ihrer Form gefunden hat, nämlich die Philadelphia 76ers. Das ganze Spiel wird in London ausgetragen und wir hatten vorher so ein bisschen bei Twitter darüber geschrieben, dass man sich eigentlich darüber mal austauschen konnte. Wie ist denn deine Sicht auf dieses London Game, das ja mittlerweile, glaube ich, seit 2011 schon gespielt wird? Jedes Jahr schwemmt da zwei Teams mal über den Atlantik, um ja den Markt letzten Endes hier noch ein bisschen mehr zu erobern.
Ja, das meine ich, das 8. Spiel jetzt in London, also das 8. reguläre Saisonspiel. Und ist so ein halt Teil dieser vielen Reisen, die die NBA unternimmt, um irgendwie das Produkt noch globaler zu präsentieren. Sind ja auch in Mexico City jetzt mit regulären Saisonspielen mittlerweile und eben in London von den Preseason-Touren ganz zu schweigen. Ich glaube, für die Spieler selber ist es, was ich jetzt in den letzten Tagen vernommen habe, soweit man das der Ferne sagen kann, eine ganz willkommene Abwechslung, weil sie auch ein paar Tage vorher und nachher mal frei haben. Und gerade für Jungs wie Daniel Theiss, der dann sagt, mein Bruder kommt mal vorbei nach London, da können wir es mal wieder sehen. Das ist natürlich ganz schick, weil eben auch immer mehr Europäer in der NBA spielen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt was wird, was irgendwie zum Dauerzustand wird, im Sinne von, dass wir jetzt irgendwann 2, 3, 4, 5, 10 Spiele da im Jahr haben, sondern dass es wirklich bei diesen 1, 2 Spielen bleiben wird, weil einfach die Reisestrapazen dann doch zu groß sind, um dafür 48 Minuten Basketball mal hin und her zu fliegen.
Du sprichst was an, mehrere Spiele. Irgendwie wollen ja diese ganzen Gespräche und Gerüchte über eine Franchise, die womöglich in Europa angesiedelt wird, nie so richtig abebben. Das ist jeder, den man da von den NBA-Verantwortlichen fragt, die wollen das nie so ganz abwiegeln. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Wie siehst du eine Franchise in Europa?
Ja, schwierig. Also eigentlich müsste es dann ja irgendwie eine Franchise sein, die dann, wenn sie spielt, quasi ewige Roadtrips durch die USA macht, weil für 3 Spiele rüberfliegen lohnt sich ja nicht. Da musst du ja schon irgendwie, was weiß ich, bei 40 Auswärtsspielen irgendwie dreimal 13 Stück oder so machen, quasi, damit irgendwie diese Reise, die ja doch nochmal was anderes ist, wenn du über den Atlantik fliegst, als quer durch die USA, wo das ja zwar auch mal anstrengend werden kann, aber nicht ganz in dem Maße. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil es, glaube ich, dazu führen müsste, dass man irgendwie so eine Art Baseball-Spielplan übergeht, dass man eben nicht, das heißt, einmal im Oktober, einmal im Dezember und zweimal im April gegeneinander spielt, sondern dann eben 4x10 Tagen oder so. Und das würde dann, glaube ich, zu viel Aufwand bedeuten für wahrscheinlich relativ überschaubaren Mehrwert, was die NBA angeht.
Ja, Westküste wäre wahrscheinlich so das richtige Problem von London oder Berlin, die da ja immer so wieder genannt werden. An die Ostküste, das geht ja noch relativ schnell, das ist am Ende auch gar nicht so viel schlimmer, als einmal quer durchs Land zu fliegen, aber natürlich einmal rüber zur Westküste ist dann doch ein ganz schöner Ritt. Was mir heute noch eingefallen ist, als ich dann so darüber nachgedacht habe, was richtig gravierend dagegen sprechen könnte, auch einfach für eine Franchise sich da anzusiedeln, ist ja so ein bisschen der Steueraspekt. Die Toronto Raptors sind ja da seit Jahren diejenigen, die da so ein bisschen klagen und sagen, ja, eigentlich haben wir keine richtige Chance, wenn es um die Free Agency geht, denn wir haben einfach einen Standortnachteil, der ja dann sicherlich auch in Europa ein Faktor wäre.
Ja, absolut. Das wäre ja nochmal so von der arbeitsrechtlichen Seite, glaube ich, nochmal, da könnten sich einige Leute austoben, was da angepasst werden müsste oder wie auch immer man das regeln könnte, dass das einigermaßen fair ist, wobei dieses, was du gerade ansprachst mit den Raptors, die sich da beschweren, das ist ja auch in den USA selber nochmal ein Thema, da hat dann jedes Bundesland oder jeder Bundesstaat wieder seine eigene Income Tax, so wie in Dallas, wo du gar, in Dallas und in Texas, wo du gar nichts zahlst, also das ist ja auch da schon ein Thema, aber also ich glaube, daran würde es nicht scheitern, da hat der Sport ja im Guten wie im Schlechten bisher immer einen Weg gefunden an den Gesetzen vorbei. Da würde ich auch die NBA nicht ausschließen, dass sie da irgendwie eine Regelung findet, mit der am Ende alle leben können oder zumindest keiner allzu genau hinschaut.
Du hast es angesprochen, die Dallas Mavericks. Da muss manchmal der Steuersatz auch gar nicht günstig sein. Die Free Agents kommen manchmal trotzdem nicht. Ne? Da können die Dallas Mavericks ein leidvolles Lied davon singen. Gut.
Dann ja, die sind dann Sonderfall. Da hilft auch nicht mal die Steuer, das stimmt.
Gut, machen wir mal einen Deckel auf die Thematik und unterhalten uns dann gleich hier bei Triple Double noch darüber, was denn in der Liga so in den letzten Wochen passiert ist, wie sie denn eigentlich aktuell aussieht. Und wer uns ja vielleicht aktuell ein bisschen enttäuscht, ein bisschen überrascht, das gleich hier auf meinsportradio.de.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wir wollen bei Triple Double hier auf meinsportradio.de nun noch ein wenig über die NBA drüber schauen. Mein Name ist Felix Amrain, bei mir immer noch Torben Siemer. Wir wollen natürlich erstmal so ein bisschen auf die Eastern Conference gucken. Boston immer noch die Mannschaft, die da vorne wegmarschiert. Jetzt nicht mehr ganz so dominant wie zu Saisonbeginn, aber alles in allem ist es immer noch eine mehr als solide Geschichte. Ich denke, da stimmst du mir zu. Die Toronto Raptors haben sich ja in deren Schatten mittlerweile auf Platz 2 geschoben. Auch davon profitiert, dass es bei Cleveland zwischenzeitlich so überhaupt nicht mehr lief. Nachdem sie sich aus dem ersten Teil so ein Stück weit rausgearbeitet hatten, haben sie ja dann irgendwann gleich nochmal so eine Niederlagenserie hingelegt. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen die Minnesota Timberwolves jetzt diese Woche gesehen hast. Das war ja wirklich erschreckend, so lustlos habe ich, glaube ich, die Cleveland Cavaliers unter LeBron James nie erlebt. Das war ein bisschen beängstigend. Und dann kommen ja schon die Miami Heat. Dahinter, oder bei Miami im Prinzip angefangen, wird es ja dann richtig, richtig eng. Dann sind es nur wenige Spiele Unterschied bis runter zu den Indiana Pacers. Die Philadelphia 76ers ihrerseits lauern auch nur ein halbes Spiel dahinter. Milwaukee, Detroit ist noch da. Und die New York Knicks, die sind so ein bisschen zurückgefallen in den letzten 10 Spielen, haben jetzt mittlerweile eine Bilanz von 19-22. Aber das sind wahrscheinlich die 10 Mannschaften, die am Ende ja die 8 Playoff-Teilnehmer stellen werden, oder?
Ja, ich denke schon. Die Lücke zu den Charlotte Hornets ist ja doch schon recht groß. Das sind 4 Siege Unterschied jetzt zwischen New York und Charlotte. Da rumort es ja auch. Da ist das nächste Team, das mit Dwight Howard nicht unbedingt besser geworden ist, wenn man es jetzt ein bisschen provokativ sagen wollen würde. Also nochmal ganz zurück zum Anfang quasi, also Boston, was die dieses Jahr spielen. Ich meine, man muss sich immer nochmal in Erinnerung rufen, dass sie quasi nach einer Minute im ersten Spiel da Gordon Hayward verlieren mit einer grausamen Verletzung. Also ich glaube, da reichten die Bilder aus der Halle, die nicht ihn zeigten, sondern die Zuschauer in den ersten Reihen, um sich vorzustellen, was das für ein Anblick gewesen sein muss. Und trotzdem führen sie die Eastern Conference souverän an. Also das ist ein ganz, ganz großer Respekt, was da in Boston in diesem Jahr los ist.
Ja, die Boston Celtics ja immer noch mit der besten Defense der Liga. Und ja, du hast es schon angesprochen, vielleicht auch durch die Verletzung von Gordon Hayward erst zu dem Team geworden, das sie jetzt sind. Sehr, sehr viele junge Spieler, die da sehr große Rollen jetzt schon ausfüllen müssen, aber das bisher mit Bravour erledigen. Wie gesagt, das sind so ein bisschen das Team, das über allen thront. Dahinter dann Toronto, Cleveland und dann kommen eben, wie gesagt, ja, noch eine ganze Reihe weiterer Mannschaften. Ein Team, das so in den letzten Wochen ein bisschen überrascht hat, eben auch, weil sie vor der Saison quasi abgeschrieben wurden und als einer der großen Verlierer der Offseason eigentlich dastanden, sind die Indiana Pacers, bei denen Victor Oladipo aufspielt, als wäre es quasi seine Bestimmung gewesen, von Oklahoma City wegzugehen.
Ja, es wurde ja noch darüber gelacht, was die Pacers bekommen haben für Paul George. Nur in Anführungsstrichen Victor Oladipo und eben Domantas Sabonis. Die machen jetzt beide ihren Job ganz gut und bei Oladipo ist es sogar so weit, dass viele ihn ja schon zum All-Star erklären. Und also hat alle Hoffnungen, die man in ihn, also die Pacers in ihn gesteckt haben, da erfüllt. In seinem Heimatstaat hat er ja in Indiana am College auch gespielt. Also das war die Heimkehr zur richtigen Zeit, wie es aussieht.
Ja, ist auf jeden Fall derjenige, der am größten oder mit der größten Fahne wedelt, auf der Most Improved Player steht. Da ist, glaube ich, mittlerweile kein großes Geheimnis mehr, dass, wenn er nicht totalen Bockmist baut, er am Ende diesen Award gewinnen wird. Die Philadelphia 76ers lauern, wie gesagt, so ein halbes Spiel hinter Indiana. Hatten ja auch so eine kleinere Durststrecke, gerade als es dann eben bei Joel Embiid wieder mal so ein bisschen mit der Gesundheit knackte und als auch dann Ben Simmons nicht unbedingt jedes Spiel spielen konnte. Sie sind nach wie vor ein bisschen in diesem Prozess gefangen, auch weil sie sehr, sehr abhängig von diesen beiden Spielern sind, oder?
Ja, es steht und fällt in Philadelphia mit Joel Embiid. Also das ist absurd, was da die Zahlen teilweise auswerfen. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber vor ein paar Wochen war es mal auch ein Tweet von irgendeinem NBA-Schreiber aus den USA rund um Philadelphia, der sagte quasi, wenn Joel Embiid auf dem Platz steht, spielt Philly wie ein Team, das irgendwie um die 55 Spiele gewinnt, und wenn er nicht auf dem Platz steht, sind es irgendwie 25 Siege. Und das zeigt ja eigentlich schon, wie sehr dieses Team an einem so, ja, wie du gerade auch schon sagtest, fragilen Körper immer noch hängt. Aber also wer noch nicht gemacht hat, diesen Fehler begangen hat, noch kein Spiel von Joel Embiid sich angeguckt hat, sollte dringend nachholen, weil was der Junge da macht, das ist schon von vorne bis hinten sportlich wie von der Atmosphäre her, die er in die Halle bringt, ganz, was ganz Besonderes.
Ja, und wie gesagt, dazu noch mit Ben Simmons, einen Rookie, an seine Seite gestellt, der ja vielleicht noch nicht perfekt ist, aber für einen Rookie auf jeden Fall schon auch beeindruckende Zahlen auflegt. Dann die New York Knicks, ich hatte es angesprochen, wie gesagt, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, standen vor einigen Wochen noch mit einer ganz ordentlichen Bilanz da, hatten da mal 17-14, wirkten wie ein ja, solides Playoff-Team und jetzt stehen sie bei 19-22. Auch da große Abhängigkeit von einem Spieler, Kristaps Porzingis, und auch der ja zuletzt so ein bisschen ja, mit Wehwehchen zu kämpfen gehabt, die New York Knicks. Jetzt vielleicht tatsächlich mit einer Bilanz, die ihren eigentlichen Leistungsstand widerspiegelt, waren sie vielleicht einfach in der ersten Saisonhälfte so ein bisschen over the top?
Ja, ich denke schon. Also so um die 500 rum hätte ich sie schon eingeordnet, irgendwie knapp drunter wahrscheinlich. Also so ähnlich wie jetzt, wie sie auch stehen. Aber ja, bei Kristaps Porzingis war es ja, wie du gerade angesprochen hast, hat sich ein bisschen beschwert, er wäre müde, er wäre kaputt. Aber da kommt, das geht halt vielen so, gerade so um Weihnachten, wenn so die Saison-Halbzeit ansteht irgendwann, dann guckst du mal auf deinen Körper, hast mal ein paar Tage Zeit vielleicht durchzuatmen und merkst dann, was alles eigentlich zwickt. Und ja, bei ihm ist jetzt so ein bisschen die Frage gerade, ob er den nächsten Schritt macht jetzt in diesem Jahr, ohne Melo eben das Team zu führen und da jetzt eben auch den nächsten Schritt zum Superstar zu machen, wirklich der so ein Team auch führen kann. Und bisher bleibt er da zumindest ein bisschen was schuldig, auch wenn ich das nicht unbedingt ihm persönlich anlassen würde, weil die Knicks eben auch immer noch die Knicks sind.
Dahinter kommt dann, du hast es vorhin angesprochen, so ein bisschen der Schnitt, die Charlotte Hornets, die Brooklyn Nets, die ja nicht viel gewinnen, aber zumindest spektakuläre Spiele abliefern. Dann mittlerweile schon die Chicago Bulls, die langsam aber sicher sich überlegen, wie sie Nikola Mirotic loswerden, um ihren guten Pick nicht irgendwie im Draft zu verspielen. Die Orlando Magic, die wirklich katastrophal eingebrochen sind nach überragendem Saisonstart und dann als Schlusslicht die Atlanta Hawks mit Dennis Schröder, die aktuell bei 11-30 stehen und ja auch nicht viel zu lachen haben über die Chicago Bulls. Schon so ein bisschen da wie Kai aus der Kiste, als Nikola Mirotic zurückkam, ausgerechnet dann mit Bobby Portis, der ihm ja auf die Nase gehauen hat. Dann ein ordentlicher One-Two-Punch und auf einmal gewinnen die Chicago Bulls Spiele und das auch gegen gute Mannschaften.
Ja, den Scherz konntest du jetzt nicht entgehen lassen. Ich habe schon darauf gewartet, dass der One-Two-Punch jetzt noch kommt. Nee, also das war ja verrückt schon, wie du gerade sagtest, auch mit dem Saisonstart, der völlig in die Hose gegangen ist, sich dann gefangen, plötzlich da 8 Spiele waren es, glaube ich, am Stück geworden. Jetzt die letzten 10 auch wieder 5-5 immerhin. Also da auf einem Weg, sie zu stabilisieren auf dem Niveau, das sie jetzt haben, ja, ist schwer zu sagen, wohin die Chicago Bulls irgendwie gehen. Haben jetzt, glaube ich, mit Chris Dunn jemanden gefunden, der da vielleicht als neuer Point Guard sich etablieren kann, aber eben auch viele Teile, die so nicht ganz zusammenpassen und wer da so ein bisschen untergeht, aus deutscher Sicht ist ja Paul Zipser in diesem Jahr, dem eben anzumerken ist, so als Rollenspieler mit einem doch begrenzten ja, Fähigkeiten Korb, mir fällt kein besseres Wort ein, geht er da so ein bisschen unter eben, weil er halt nicht wie im letzten Jahr neben einem Dwayne Wade quasi spielen kann, der vorangeht. Man muss jetzt eben so ein bisschen gucken, wo er landet und das klappt in diesem Jahr noch nicht so wie in seiner starken Rookie-Saison.
Gut, dann gehen wir mal rüber in die Western Conference. Da thront natürlich, möchte man sagen, die Golden State Warriors über allen. Kevin Durant jetzt mittlerweile mit 20.000 Punkten, hatte ja 40 gegen die Clippers. Am Ende gab es dennoch die Niederlage, zweitjüngster Spieler, dem das gelang, 20.000 Punkte zu erreichen. Dazu Stephen Curry, seitdem er zurück ist, mit absoluten Fabelzahlen, hat 34,5 Punkte aufgelegt im Januar, dazu noch 38 im letzten Spiel des vergangenen Jahres. Musste jetzt aber gegen die Clippers schon wieder zuschauen. Es ist einfach nach wie vor unglaublich, was das für ein Team ist. Da nimmst du Stephen Curry raus, sie gewinnen trotzdem alles, weil sie einfach eben mit dort 4 so talentierte Spieler besitzen, dass man sich auch trotz besserer Houston Rockets, trotz aufgerüsteter Oklahoma City Thunder fragt, wer sie eigentlich schlagen soll.
Ja, es ist ähnlich wie im letzten Jahr. Eigentlich scheint es so wirklich keinen Gegner zu geben, der die Warriors irgendwie über 4 Spiele mindestens herausfordern kann. Und wie du gerade sagtest, also Steph Curry, das ist absurd, was, also jedes Mal, wenn ich mir die Zahlen raussuche irgendwie, und wenn es nur ist, die Wurfquote bei Pull-Ups, also bei Pull-Up-Jumpern, das ist ja verrückt. Also das ist eigentlich dürfte das gar nicht sein, was da am Ende in der Statistik steht. Und ich habe mich schon ein bisschen geärgert jetzt, dass er wieder ausgerutscht ist, glaube ich, beim Shootaround. Musste deswegen pausieren, also der Knöchel mal wieder. Aber ich denke, da ist es nichts, was jetzt irgendwie ihn längerfristig raushält. Und von daher, ja, macht sich die Liga, glaube ich, Gedanken weiterhin, was sie tun kann, um die Warriors irgendwie ein Stöckchen zwischen die Beine zu werfen.
Dahinter kommen die Houston Rockets, die aktuell auf James Harden verzichten müssen. Nächste Woche soll er wieder zurück sein. Vielleicht die, wenn auch unerwünschte Pause, aber die Pause zur richtigen Zeit, nachdem er ja letztes Jahr in den Playoffs dann komplett ausgebrannt war. Die Houston Rockets machen überhaupt kein Geheimnis daraus, dass es ein einziges Ziel gibt und das ist die Golden State Warriors stoppen. Wie das dann gelingen soll, das steht erstmal noch auf einem anderen Blatt Papier, aber die Regular Season dient im Prinzip einzig und allein dem großen Ziel, am Ende eine gute Ausgangsposition zu haben, um die Golden State Warriors eben zum Straucheln zu bringen. Sie haben mit Chris Paul jemanden geholt, der James Harden entlasten kann, der lange Zeit ja auch, eine abartige Quote quasi hatte. Sie haben ja ganz spät mit ihm auf dem Feld erst das erste Spiel verloren. Ist jetzt auch derjenige, der ja das Zepter übernehmen muss in Abwesenheit von James Harden. Und insgesamt macht die Mannschaft auf mich eigentlich einen ganz guten Eindruck. Problem halt, die Bank ist unfassbar dünn besetzt und man hat den Eindruck, sie vertrauen ihr einfach hinten raus nicht so richtig. Sehr, sehr enge Rotation, oftmals mit nur 8, 9 Spielern. Wird ihnen das hinten raus womöglich zum Verhängnis?
Ja, das ist ja mittlerweile, glaube ich, schon ein Mike D'Antoni-Klassiker, diese kurze Rotation. Und es ist eben doch schon sehr ungewöhnlich. Irgendwann im November hatte ich mal mir einen Boxscore aufgerufen und dann gesehen, 8 Spieler eingesetzt. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Weil dann, ich glaube, die meisten NBA-Teams haben im ersten Viertel schon mindestens 9 oder 10 Mann auf dem Parkett in solchen Saisonphasen. Von daher möchte ich dir eigentlich durchaus zustimmen, dass du sagst, die Pause zur richtigen Zeit für James Harden, weil es eben doch mal ganz schick ist, zwischendurch 2 Wochen durchzuatmen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist ja keine schwere Verletzung. Und es kann, denke ich, nicht schaden, da jetzt mal so mittendrin ein bisschen Urlaub zu haben, ein bisschen den Akku wieder neu aufzuladen, um dann in den Playoffs, anders als im Vorjahr, eben dann bei 100% zu sein.
Dahinter dann die San Antonio Spurs, die mittlerweile mehr oder minder alle Mann wieder an Bord haben. Es ist ja immer so ein bisschen die Geschichte. Ja, aktuell Tony Parker und Kawhi Leonard wieder Day-to-Day gelistet. Nichtsdestotrotz stehen sie bei 28 und 14. Keiner weiß so richtig, warum. Und irgendwie haben doch alle so eine gewisse Vorahnung, warum es ist. Wahrscheinlich, weil Greg Popovich an der Seitenlinie steht. Aber es ist ein bisschen unwirklich, was die San Antonio Spurs Jahr für Jahr machen. Dahinter dann die Minnesota Timberwolves, die zwar nach wie vor, ja, man möchte sagen, katastrophale Defense spielen, aber eben ja die richtigen Off-Season-Moves gemacht haben und ja letzten Endes jetzt den Ticken besser sind durch Jimmy Butler und vielleicht auch einfach denjenigen haben, der dieses Team führen kann. Die Portland Trailblazers müssen ja von CJ McCollum geführt werden aktuell, aber der schafft das auch einigermaßen akzeptabel. Die Oklahoma City Thunder wiederum waren ja schon auch mal so ein bisschen aus ihrem Loch rausgeklettert mit ihren Big Three, scheinen aber aktuell jetzt gerade wieder ein bisschen ins Straucheln zu geraten. Russell Westbrook reißt das Spiel wieder mehr an sich, als es in den Wochen zuvor der Fall war. Da ist es irgendwie immer noch so, dass nicht letzten Endes die perfekte Symbiose zwischen diesen drei großen Namen gefunden wurde, oder?
Nee, also das ist ja jetzt eigentlich schon der Running Gag der Saison, dass eben sobald die Thunder oder sobald Russell Westbrook da das Spiel übernimmt, es meistens aus Teamsicht für die Thunder nicht mehr so gut läuft und das ist ja jetzt auch wieder der Fall. Das ist halt meist, wenn er sich berufen fühlt, daran liegt, dass eben der Rest des Teams ein bisschen ihn hängen lässt. Und ja, also da bin ich gespannt, ob sie den Turnaround noch endgültig schaffen. Ist halt immer auch die Frage, wie viel hat Melo noch im Tank? Ist ja doch nicht mehr der Jüngste und hat ja auch im letzten Jahr in New York schon die ersten Alterserscheinungen in ganz, ganz großen Anführungsstrichen gezeigt. Aber normalerweise kannst du mit so einer Ansammlung von Spielern wie Paul George und dem amtierenden MVP da nicht irgendwo auf Platz 6, 7, 8 landen am Ende. Aber eben das gute alte Wörtchen eigentlich.
Dahinter dann die Denver Nuggets auf Platz 7, die New Orleans Pelicans mit ihren Twin Towers da vorne drin, aktuell bei 20 und 20 auf Platz 8. Da ja auch so ein bisschen die große Diskussion, wird DeMarcus Cousins doch noch irgendwie verschifft oder versucht man ihn dann doch über den Sommer hinaus zu halten? Eines der großen Fragezeichen der NBA. Danach die LA Clippers, die zwischenzeitlich schon so ein bisschen abgeschlagen waren, jetzt aktuell ein Spiel hinter den Pelicans liegen, haben jetzt 7 der letzten 10 Spiele gewonnen, konnten sich so ein bisschen berappeln und das trotz Verletzungssorgen, die sie ja immer noch mit sich rumtragen. Blake Griffin wird auch nicht so richtig fit. Ja, es ist bei den Clippers so ein bisschen wie verhext. Milos Teodosic ist aktuell auch wieder raus. Ja, man hat so eine Vorstellung, wo dieses Team vielleicht stehen könnte, wenn es für sie laufen würde. Aber es ist so ein bisschen die Geschichte der Clippers, aber nicht nur dieser Saison, sondern der letzten Jahre, dass es einfach nie, ja, so richtig soll sein, wenn alle oder dass mal alle da sind.
Ja, das ist ja eigentlich das, was die Clippers seit Jahren begleitet. Der gute alte Clippers-Fluch, dass immer irgendwer verletzt ist, wenn es darauf ankommt. Und bei Blake Griffin ist es jetzt ja schon so, dass er fast schon chronisch irgendwie alle paar Wochen mal 3-4 Spiele verpasst, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt war es natürlich so ein Freak-Unfall, dass er da den Ellenbogen ins Gesicht bekommt. Aber ja, es ist die ewige Geschichte und auch kein Team, glaube ich, das in der Zusammenstellung noch lange zusammenspielt. Da gibt es ja auch schon Trade-Gerüchte ohne Ende um DeAndre Jordan. Ja, das erste Jahr nach Chris Paul ist halt auch für die Clippers nicht einfach und das zeigt sich dann nochmal hier und da.
Dahinter dann die Utah Jazz schon mit einem guten Rückstand auf die Playoff-Plätze, leiden natürlich darunter, dass Rudy Gobert einfach ja nicht zur Verfügung steht, hat nur 18 Spiele bislang gemacht, haben aber eine der Stories, und die beruht auf einem Rookie, Donovan Mitchell, aktuell bester Scorer des Teams, spielt eine unfassbare Rookie-Saison, hatte wahrscheinlich keiner so richtig auf dem Zettel, ist jetzt wahrscheinlich schon der Stil schlechthin des vergangenen Drafts. Der Junge macht auf jeden Fall richtig Spaß.
Absolut. Also das ist ja Wahnsinn fast schon, was er, auch mit welcher Konstanz er da unterwegs ist. Und als Stil würde ich ihn definitiv bezeichnen des Drafts. Also ich guck mal gerade nach, an welcher Stelle er gepickt wurde. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall, so, da haben wir es doch. An 13, also ja, da haben die Jazz auf jeden Fall gut gescoutet im Vorfeld. Und das ja auch nicht zum ersten Mal.
Ja, danach dann die Phoenix Suns, dann die Dallas Mavericks, die sich so ein bisschen aus dem absoluten Tabellenkeller zumindest nach oben gerobbt haben. Danach die Memphis Grizzlies, um die es einem irgendwie auch nur leid tun kann. Die Los Angeles Lakers und die Sacramento Kings, alle drei mit 13 und 27. So sieht's also aktuell aus in der NBA. Wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Halbzeit ist aktuell. Wir steuern auf die Trade-Deadline zu, wir steuern aufs All-Star-Game zu. Und bekanntermaßen wird es ja danach erst so richtig heiß. Ich bedanke mich bei dir, Torben, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über die beste Basketballliga der Welt zu sprechen. Nächste Woche sind wir dann wieder zurück und natürlich jeden Morgen mit den Spielberichten aus der letzten Nacht. Das war Triple-Double für diese Woche. Viel Spaß und bis nächste Woche.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.